DW Menschen und Märkte.
Schöne neue Welt mit schnellem Netz. Auf dem Mobile World Congress ist 5G ein heißes Thema. Trübe Stimmung bei deutschen Unternehmen. Der IFO-Index sackt weiter ab. EU oder nicht EU? 200 Unternehmen in Großbritannien beziehen Stellung und vom Banker zum Biobauern. Lebensmittelskandale machen Biogemüse in China beliebter. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast. Am Mikrofon begrüßt Sie Insa Wrede. Auch heute blicken wir wieder zum Mobile World Congress nach Barcelona. Dort werden viele Endgeräte wie Smartphones, Tablets, Kameras oder Datenbrillen gezeigt, aber es geht natürlich auch um die ganz großen Entwicklungen. Dazu gehört das Netz, über das die Daten flitzen. Denn schnell genug kann es den Verbrauchern eigentlich nie gehen. Viel diskutiert wird das 5G-Netz. Diese neue Generation von Mobilfunknetzen soll noch mehr Daten bewältigen, als das bisher geht. Warum es nicht nur die Geduld der Verbraucher schonen würde, sondern sogar unbedingt nötig ist, erklärt Christian Sachsinger.
Es ist ein griffiges Anwendungsbeispiel für die neue Netztechnik 5G. Überließe man einem vernetzten Bordcomputer das Steuer im Auto, dann bräuchte der in einem bislang schon sehr schnellen, aber älteren 4G-Netz 3 Meter als Reaktionszeit, um den Bremsvorgang einzuleiten. Mit dem neuen 5G-Netz verringert sich das auf nur noch ein paar Zentimeter, weil sich die Reaktionszeit des Netzes, die sogenannte Latenzzeit, deutlich verkürzt. Warum der ständige Kontakt zum Netz überhaupt nötig ist, erklärt Marc Liebhardt, Manager bei Nokia, so.
Weil die Autos natürlich, wenn sie über die Kreuzung fahren müssen beispielsweise, können nicht mit ihren Sensoren um die Ecken herumschauen und haben auch keine Sicht über das nächste Auto hinweg. So eine zentrale Einheit in der Cloud ist notwendig, um die Position der Autos zu ermitteln und auch die Geschwindigkeit der Autos zu steuern.
Neben Nokia mischt auch die Deutsche Telekom kräftig mit bei Entwicklung und Aufbau des neuen Netzes. Gemeinsam mit Partnern aus Asien wird dabei nicht nur an der Latenzzeit gefeilt, sondern natürlich auch an der Geschwindigkeit, wie Telekom-Vorstand Niek-Jan van Damme erklärt.
Ja, bei 5G können wir bis zu Geschwindigkeiten von 1 Gigabit benutzen. Und ich bin mir sicher, wenn es dann 5G geben wird, werden die Geschwindigkeiten noch höher sein.
Noch höher heißt bis zu 70 Gigabit pro Sekunde. So viel wurde im Labor schon erreicht. Damit wäre ein 5G-Netz 2000 Mal so schnell wie ein heutzutage gängiges Mobilfunknetz. Damit ließen sich selbst große HD-Filme in Sekundenschnelle herunterladen. Doch die hohen Geschwindigkeiten sind erst einmal weniger für die Endverbraucher gedacht als vielmehr für die Industrie. EU-Internetkommissar Günther Oettinger versucht auf dem Mobile World Congress in Barcelona die Entwicklung voranzutreiben.
Der Gesundheitssektor kommt hinzu. Mobile Gesundheit. Wir haben Resonanz von Industrie 4.0. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit aufzuzeigen, dass 5G kein Selbstzweck ist, sondern nur mit dieser Qualität, Geschwindigkeit und der Kapazität von Datentransporten digitale Dienste in der gesamten Industrie und Gesellschaft von morgen funktionieren.
So sollen neben dem autonomen Fahren Chirurgen Operationen aus der Ferne durchführen können und Kühlschränke, Heizungen, Industrieroboter, Produktionsanlagen und vieles mehr am Internet hängen. Diese gigantischen Datenmengen, die dann entstehen, lassen sich erst verarbeiten, wenn die Netze eben mitspielen. Und wann kommt nun diese neue, total vernetzte Welt? Der Industriekommissar hat da schon eine genaue Vorstellung.
Unser Ehrgeiz geht dahin, dass wir 2020 die 5. Generation von mobilen Datendiensten in den Markt bringen.
In 4 Jahren werden diese Netze dann allerdings noch nicht wirklich belastbar sein. Bis alles nur annähernd so gut funktioniert, wie man es heute ankündigt, können locker noch einmal 10 Jahre ins Land ziehen. Die Zeit wird man auch brauchen, um für 5G einen weltweit einheitlichen Standard zu finden. Denn nichts wäre schlimmer, als wenn, wie bei den Vorgängernetzen immer wieder geschehen, europäische Geräte und Produkte plötzlich in den USA oder in Asien offline bleiben.
Christian Sachsinger aus Barcelona. Während in Barcelona noch von einer glänzenden Zukunft geträumt wird, sehen sich die deutschen Unternehmen eher weinend am Abgrund. Bereits im Januar schrieben die Forscher des Münchner IFO-Institutes, die deutsche Wirtschaft blickt erschrocken ins neue Jahr. 7000 Unternehmen hatten sie befragt und deren Geschäftserwartungen waren ernüchternd. Im Februar wurde die Stimmungslage erneut abgefragt. Samir Ibrahim über das Ergebnis, das heute aus München kam.
Besonders überrascht waren Börsenprofis und Ökonomen nicht. Dass sich die Stimmung bei den befragten Firmenchefs weiter abkühlen würde, war allgemein erwartet worden. Wie schlecht die Stimmung sein würde, allerdings nicht. Heiko Peters, Volkswirt der Deutschen Bank, macht vor allem einen Umstand Sorge.
Vor allem überraschend war der deutliche Rückgang bei der Erwartungskomponente, stärkster Rückgang seit Ende 2011. Und das bedeutet jetzt zunehmend Sorge dann, dass man negative Effekte auf die Konjunktur sehen könnte.
Während die Unternehmen nämlich mit ihrer aktuellen Lage zufrieden sind, schätzen sie die Zukunft um einiges schlechter ein als gedacht. Für Heiko Peters spielen dabei zwei Faktoren eine besondere Rolle.
Das ist einmal, dass die globale Nachfrage doch deutlich schwächer sein dürfte derzeit als noch zum Ende des letzten Jahres erwartet. Und zum anderen sieht man seit Jahresanfang eine relativ deutliche Aufwertung, Stärkung des Euros. Und diese beiden Faktoren zusammen dürften dann negativ auf die Exporte und dann auch negativ auf die Entwicklung im Industriesektor durchschlagen.
Doch nicht nur die Konjunktursorgen machen den Unternehmern offenbar zu schaffen. Der Chefvolkswirt der Allianz, Michael Heise, sieht vor allem politische Konflikte, die auf der Unternehmerseele lasten.
Wenn man mit Unternehmen spricht, machen die sich natürlich Sorgen um den Zusammenhalt in Europa, über das Management der starken Zuwanderung in Deutschland, über die enormen Konflikte in Syrien und anderen Ländern des Mittleren Ostens. Ich sehe keine fundamentalen Faktoren im Moment, die ein solch negatives Urteil sonst rechtfertigen würden.
Tatsächlich rechnen die meisten Ökonomen mit einer stabilen Konjunktur, jedenfalls in Deutschland. Der Tenor dabei lautet, der Konsum wird die deutsche Wirtschaft stützen, der Export verliert dabei weiter an Bedeutung. An der Börse beruhigt das allerdings nicht. Der DAX gab unmittelbar nach Bekanntgabe des IFO-Index weiter nach. Die Konjunktur, meint Michael Heise, spielt an der Börse im Moment auch weniger eine Rolle. Er erwartet weiter turbulente Zeiten.
Das sind die politischen Risiken rund um die Konflikte im Mittleren Osten, um die Ukraine, um den Austritt Großbritanniens. Es sind ökonomische Risiken wie die Entwicklung in China. Es sind die politischen Konflikte in Europa. Also es fehlt wirklich nicht an Risikoherden, die die Märkte immer wieder in Bewegung versetzen werden.
Für den nächsten Geschäftsklimabericht verheißt das nichts Gutes. Denn die Forscher des Münchner IFO-Instituts haben neben den Konjunktursorgen der Unternehmer noch einen anderen Grund für die schlechte Laune in den Firmen ausgemacht. Die jüngsten Turbulenzen an den Börsen.
Samir Ibrahim über die Stimmung deutscher Unternehmen. In Großbritannien schlagen die Wellen hoch. EU oder nicht EU, das ist hier die Frage. Gerade erst hat der britische Regierungschef David Cameron auf dem EU-Gipfel einige Extras für Großbritannien durchsetzen können und so Argumente gesammelt, warum sein Land doch gut in der EU bleiben könnte. Da bekommt er zu Hause schon wieder Gegenwind aus der Politik. Stimmung wird aber auch in der Wirtschaft gemacht. Ein offener Brief von 200 Unternehmenslenkern aus allen möglichen Branchen machte heute pro-europäische Stimmung. Aber nicht alle Firmen wollen Teil des großen europäischen Binnenmarktes bleiben, wie Stefanie Pieper berichtet.
Die Liste der fast 200 Unterzeichner des offenen Briefs liest sich wie das Who is Who der britischen Wirtschaft. Unterschrieben haben unter anderem die Chefs der Telekom-Konzerne BT und Vodafone, der Ölmultis BP und Shell, des Kaufhausriesen Marks & Spencer sowie der Fluggesellschaften EasyJet und Ryanair. Auch Jane Ann Gadia, die den Finanzdienstleister Virgin Money führt, ist mit von der Partie und begründet heute, warum.
Because I feel passionate about our future.
Als Firmenchefin denke ich, unsere Mitgliedschaft in der EU ist wichtig für den Erfolg unserer Unternehmen, aber auch für die Verbraucher, durch mehr Jobs, mehr Verdienst, mehr Investitionen. Jetzt, wo wir einen Reformdeal haben, der uns in Europa noch stärker macht, möchte ich all das nicht riskieren.
Auch die Namen von drei deutschen Konzernen finden sich übrigens auf der Liste. Denn die Chefs der Töchter von BASF und Siemens auf der Insel haben den Brief ebenso unterschrieben wie ein britisches Aufsichtsratsmitglied von BMW. All diese Unternehmenslenker argumentieren, die Wirtschaft brauche den ungehinderten Zugang zu einem Markt mit 500 Millionen Menschen, um weiter zu wachsen. Etwa die Hälfte der britischen Exporte geht in andere EU-Staaten. John Holland Kay, Chef des Londoner Flughafens Heathrow, versucht aber dem Eindruck entgegenzuwirken, nur Big Business profitiere von der EU-Mitgliedschaft, gerade in der Luftfahrt.
And we all benefit from that. Lower costs of flying mean that we can go on holiday more easily, we can go on business more easily. There's a real benefit from being part of the EU.
Die EU habe den Wettbewerb in der Luft befördert, wodurch die Ticketpreise gefallen seien, so Holland Kay. Damit könnten Privatleute und Geschäftsreisende heute günstiger reisen als früher. Die EU zu verlassen, würde dagegen Investitionen und Arbeitsplätze gefährden, warnen die unterzeichnenden Bosse, deren Unternehmen mehr als 1 Million Menschen in Großbritannien beschäftigen. Der Investor Jim Mellon dagegen finanziert die Kampagne Leave EU. Er meint, nicht der Austritt aus der EU wäre ein Sprung ins Ungewisse, sondern der Verbleib.
And my point is not that we're making a leap in the dark if we leave Europe. It is that basically we're making a leap in the dark if we stay in.
Interessant ist, wer sich bislang nicht einreihen wollte bei den Unterzeichnern des offenen Briefs. Etwa die Chefs der Supermarktketten Tesco und Sainsbury's sowie der Großbanken Barclays und Royal Bank of Scotland. Von den 100 größten börsennotierten Konzernen des Landes haben aber 36, also mehr als jeder Dritte, unterschrieben, was EU-Gegner Mellon indes für einen Fehler hält.
I don't think that people who represent their shareholders and who haven't developed the businesses themselves should be signing these sort of letters.
Manager, die die Interessen von Anteilseignern vertreten und nicht selbst eine Firma aufgebaut hätten, sollten bei solchen Pro-EU-Aktionen nicht mitmachen, findet Mellon. Vertreter der Anti-EU-Kampagne werfen der Regierung in London außerdem vor, diese habe Druck auf die Unternehmen ausgeübt, den Brief zu unterschreiben. Aus Furcht vor einem britischen Abschied aus dem europäischen Club fällt der Kurs des Pfund bereits seit mehreren Monaten, gestern gegenüber dem US-Dollar sogar auf den tiefsten Stand seit 2009. Und die Ratingagentur Moody's drohte damit, Großbritannien eine schlechtere Note bei der Kreditwürdigkeit zu verpassen, sollten sich die Bürger beim Volksentscheid am 23. Juni tatsächlich für den Brexit entscheiden.
EU oder nicht EU? Stephanie Pieper hat die Stimmungsmache in Großbritannien verfolgt. Schlechte Stimmung gibt es auch in China. Sei es vergiftete Babymilch, Eigelb, das mit Schwermetallen gefärbt wurde, Rattenfleisch als Lamm deklariert oder 40 Jahre altes Gammelfleisch, das den Verbrauchern untergejubelt werden sollte. Lebensmittelskandale endeten in China auch schon tödlich. Mit wachsendem Wohlstand wächst aber das Bewusstsein der Chinesen für die Qualität der Produkte. Die Nachfrage nach gesundem Gemüse steigt. Steffen Wurzel hat eine Biofarm besucht, in der generationsübergreifend gearbeitet wird.
Chen Xinrong öffnet ein Gattertor hinter seinem Haus und hinter sich schließt er es gleich wieder, damit die Hühner und Gänse nicht abhauen können. Ein schmaler, geteerter Weg führt einige hundert Meter geradeaus, weg vom Haus. Links und rechts davon Gemüsefelder, Spargel und Erbsen zum Beispiel. Die Erbsensprösslinge sehen etwas mitgenommen aus, sagt Bio-Landwirt Chen, weil es außergewöhnlich kalt war zuletzt. Chen Xinrong betreibt den kleinen Biohof gemeinsam mit seiner Frau. Beide sind Anfang 60 und sie stammen von hier, von Chongming, einer Insel im Yangtze-Fluss, anderthalb Stunden außerhalb von Shanghai. Dort wachsen Erdbeeren. Weil wir keine Pestizide verwenden, sind einige Pflanzen krank. Schädlinge haben ein paar der Erdbeerpflanzen komplett aufgefressen. Eigentlich wollte sich Bauer Chen nach Jahrzehnten Arbeit mit konventioneller Landwirtschaft zur Ruhe setzen. Doch dann kam sein Sohn vor ein paar Jahren mit der Idee: Biogemüse und Biogeflügel. Anbau und Produktion auf der Insel, Verkauf in Shanghai. Chen Shui-jin, der Sohn des Biobauers, sitzt in einem Restaurant in einem Geschäftsviertel von Shanghai. Er kratzt sich nachdenklich am Kopf. Der Bio-Anbau ist mir schon wichtig. Ich bin auf dem Land aufgewachsen und ich finde, Bio-Landbau, das ist etwas mit Bedeutung. Ich denke mir immer wieder, dass ich an etwas gesellschaftlich Wertvollem arbeite. Chen Shui-jin arbeitet hauptberuflich in einer Bank. Die Sache mit den Bioprodukten macht er nebenher. Als Hobby, wie er sagt. Seine Eltern auf dem Hof sieht er nur alle paar Monate. Die Shanghaier Bio-Kunden bestellen bei ihm Obst, Gemüse, Eier und Geflügel von der Insel online oder per Smartphone-Messenger. Und er leitet das Ganze dann weiter an seinen Vater. Manchmal stehen meine Frau und ich auch auf Wochenmärkten mit einem Stand, um mit der Kundschaft direkt ins Gespräch zu kommen. Und viele unserer Kunden waren auch schon mal auf der Insel, auf der Farm meiner Eltern, um zu schauen, wo das Gemüse genau herkommt. China ist mit seinen 1,4 Milliarden Menschen der mit Abstand größte Lebensmittelmarkt der Welt. Regelmäßig werden riesige Lebensmittelskandale bekannt. Entsprechend wächst der Bedarf nach gesunden Produkten und vertrauenswürdigen Herstellern. Chen Shui-jun und seine Eltern erfüllen genau diesen Bedarf, auch wenn weder die Eltern noch der Sohn damit wirklich Geld verdienen können. Umgerechnet 7.000 Euro hat Landwirt Chen vergangenes Jahr mit den Bioprodukten verdient. Fast schon ein Draufleggeschäft, sagt er ein bisschen grimmig. Aber die jungen Leute, mein Sohn, meine Schwiegertochter bestehen drauf, dass ich das hier mache. Also werde ich ihnen noch ein paar Jahre helfen.
Ein Beitrag von Steffen Wurzel aus Shanghai. Und das war unser Podcast am Dienstag. In der Technik war Michael Springer. Vom Mikrofon verabschiedet sich Insa Wrede.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/wirtschaft.